Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zur Sendung. Heute geht es mit zwei noch jungen Autoren nach Österreich, mit Clemens J. Setz und mit Wea Kaiser. Erfolgreich sind sie beide und das auf sehr unterschiedlichen Wegen. Der eine von beiden schreibt, um mal ein Etikett drauf zu kleben, Hochliteratur. Die andere flirtet gerne mit dem Genre des Trivialen. Blasmusik, Pop oder wie die Wissenschaft in die Berge kam. Das war der Titel, mit dem Wea Kaiser 2012 debütiert hat. Da war sie gerade mal 23 Jahre alt. Ein Alpenroman war das, ein Heimatroman sogar, sprachlich geliftet und mit einem Augenzwinkern der Autorin versehen. Blasmusik, Pop, das war dann auch gleich ein Bestseller. Und seither fällt meistens der Begriff vom Shootingstar, wenn Wea Kaisers Name genannt wird. Inzwischen liegt schon ihr dritter Roman vor, Rückwärts Walzer oder Die Mahnen der Familie Prischinger. Hier greift Wea Kaiser einen sehr beliebten Stoff auf, nämlich das Roadmovie mit einer Leiche auf dem Beifahrersitz. Noch zucken die deutschsprachigen Feuilletons vor so viel Erzählfreude zurück. Unsere Rezensentin Veronika Schuchter erklärt jetzt, ob das angemessen ist.
Der erfolglose Schauspieler Lorenz, pleite und auch noch von der Freundin sitzen gelassen, sucht Unterschlupf bei seinen drei Tanten Hedi, Wetti und Mirl. Als Hedis Mann Willi überraschend stirbt, beschließen die drei Tanten kurzerhand, Willis Wunsch, in seinem Heimatland Montenegro begraben zu werden, zu erfüllen. Die offizielle Überstellung übersteigt das Familienbudget, also packt der widerstrebende Lorenz Onkel Willi nach einer Nacht im Kühlhaus auf den Beifahrersitz seines Fiat Panda. Mit den drei Tanten im Gepäck kann der Roadtrip von Wien-Liesing an die Küste Montenegros beginnen.
»Was machst du denn?« rief Wetti, als Lorenz die Tür hinter dem Fahrersitz öffnete. »Na, den Onkel Willi einladen.« »Das ist mein Platz«, sagte Mirl. »Wo soll er denn sonst sitzen?« fragte Lorenz. »Na, auf dem Beifahrersitz«, brüllten die Tanten im Chor. »Seid ihr von allen guten Geistern verlassen?« »Wo ihn jeder sofort sehen kann?« Hedi kurbelte das Fenster hinunter und reichte ihm eine Kappe und eine Sonnenbrille. »Setz ihm die auf!« »Das ist wahnwitzig«, sagte Lorenz, während der Fleischermeister ihm Kappe und Sonnenbrille abnahm und sie Willi aufsetzte. »Ich hab noch etwas Bronze-Erdpuder mit für sein Gesicht«, sagte Wetti. »Das ist Leichenschändung«, murmelte Lorenz überfordert.
Dass Kaiser ebenfalls auf das beliebte Motiv der Reise mit Leiche zurückgreift, ist kein Zufall. Es ermöglicht es ihr, Trauer, Rückschau und den Aufschub eines schmerzhaften Abschieds mit humoristischen Elementen zu verknüpfen und dem Thema Tod so eine gewisse Leichtigkeit abzugewinnen. Dazwischen beleuchtet Kaiser in schlaglichtartigen Rückblicken auf das Leben der Prischingers die Geschichte der Zweiten Österreichischen Republik. Sie erzählt, wie die Geschwister auf einem russisch besetzten Bauernhof im Waldviertel aufwachsen, bis einer der Brüder, Nennerl, auf tragische Weise stirbt und die anderen Geschwister sich zunächst verlieren. Die Wege, die sie fortan beschreiten, verwebt Kaiser mit gesellschaftlichen Prozessen. Gerade die Rückblicke auf die österreichische Zeitgeschichte der 1990er Jahre lesen sich bisweilen als wenig subtile Kommentare auf aktuelle Entwicklungen.
Hedi war überzeugt, das würde sich am Wahltag auszahlen. Zu ihrem großen Entsetzen grassierte die blaue Seuche in Liesing, dem traditionellen Arbeiterbezirk, momentan besonders heftig. Die Menschen hatten Angst vor allem. Angst vor Ausländern, Angst vor Kriegsflüchtlingen, Angst vor dem EU-Beitritt, Angst, die Neutralität zu verlieren, Angst, bald in der Geiselhaft der NATO zu enden. Und sie glaubten, ausgerechnet Haider sei der starke Mann, der alles zum Besseren wenden könne. Dabei träumte der bloß davon, Österreich zu einem Teil Deutschlands zu machen und den einfachen Mann, dem er das Blaue vom Himmel versprach, auszubeuten.
Auch in ihrem dritten Roman verlässt sich Kaiser, die mit ihrem Debüt Blasmusik-Pop 2012 zum Shootingstar der österreichischen Literatur avancierte, auf die bewährten Ingredienzien. Helene Fischer der Literatur wurde sie in der FAZ genannt. Da schwingen doch gehörige Ressentiments gegen Kaisers unterhaltsame Lesbarkeit mit. Trivial ist das deshalb noch lange nicht. Und auch von der medialen Inszenierung als Fräulein Wunder, die Kaiser offensiv übernahm, sollte man sich nicht täuschen lassen. Wea Kaiser ist eine Chronistin österreichischer Befindlichkeiten. Sie erkundet unterschiedliche Sozialräume, vom Bergdorf bis zum typischen Wiener Gemeindebau. Manchmal kommt sie dabei wie ein weichgespülter Deix daher, doch im Gegensatz zum Karikaturisten, der österreichische Grauslichkeiten nicht ahnt, sondern über die Schmerzgrenze treibt, merkt man bei Kaiser eine große Zuneigung für ihre alles andere als perfekten Figuren. Diese sind so stark typisiert, dass man sich an den Golden Girls Cast erinnert fühlt, von der weltabgewandten Naturliebhaberin bis zur aufgetakelten Beamtenehefrau. Doch Kaisers Stärke ist es, jedem Klischee auch etwas Überraschendes und Individuelles abzugewinnen. Ein schrulliges Ensemble und slapstickartiger Humor bilden das Grundgerüst jedes Via Kaiser-Romans. Das muss man steuern können, damit es nicht ins Triviale oder gar Lächerliche kippt. Der studierten Altphilologin, die zwischendurch ihre Liebe zur Antike einfließen lässt, gelingt das über weite Strecken. Nur manchmal geht Kaiser der österreichisch angehauchte Schmäh etwas durch, dann wird es zwanghaft originell und die Haare der Tante Wetti sind nicht etwa rot, sondern karotoid. Und auch die etwas einfachen Botschaften verzeiht man gerne, denn Kaiser ist eine rasante und äußerst unterhaltsame Erzählerin, der es vor allem um das Innenleben ihrer Figuren geht, über die sie einen tiefgehenden und ernst gemeinten Humanismus spürbar werden lässt. Wir sind eine Familie, niemand wird zurückgelassen, ist das wiederkehrende Motto der Prieschingers. Ganz kann einen auch die Familie vor Erfahrungen wie Rassismus und sexueller Gewalt nicht bewahren. Das lässt Kaiser immer wieder am Rande einfließen, ohne in Betroffenheitsbrose abzugleiten. In die manchmal etwas überhand zu nehmen drohende Parade an Schrulligkeiten sind kleine Tragödien gemischt, die umso stärker wirken, da sie unscheinbar daherkommen. So wird der sexuelle Missbrauch von Wetti angedeutet, der die Figur erst richtig begreifbar macht.
Als Kind hatte sich Wetti immer gefreut, wenn sie die Ehre bekam, ihm zu assistieren. Dabei hätte schon damals, so dachte sie heute, ihre Mutter misstrauisch werden müssen. Explizit hatte der Tierarzt immer gesagt, er brauche Barbaras Hilfe, obwohl Sepp und Mirl älter waren. Doch die Mutter war nie misstrauisch gewesen, hatte immer Barbara geschickt, auch als sie älter war und nicht mehr wollte, weil sie wusste, dass das nicht richtig war, egal wie oft der Tierarzt beteuerte, dass es richtig sei.
Das deutschsprachige Feuilleton hat sein Misstrauen gegen Unterhaltungsliteratur nie ganz abgelegt. Das ist schade, denn Via Kaiser zeigt, dass man auch anspruchsvolle Themen unterhaltsam erzählen kann. Allerdings wäre ein etwas originellerer Plot nächstes Mal wünschenswert. Daran haperte es schon bei den letzten Romanen. Bei allem Wohlwollen kommt man nicht darum herum festzustellen, dass seit ihrem Debüt wenig Entwicklung stattgefunden hat und die Autorin sich zu sehr auf ihre Fabulierkünste und ihre Originalität in den Details verlässt. Das große Ganze verliert sie dabei etwas aus den Augen. Ihr sprachlicher Witz, gepaart mit humanistischem Engagement, machen Rückwärtswalzer dennoch sehr lesenswert.
Das meint Veronika Schuch dazu. Via Kaiser, Rückwärtswalzer oder die Mahnen der Familie Prischinger. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch in Köln, 448 Seiten, 22 Euro. Clemens J. Setz, 1982 in Graz geboren, gilt als große Hoffnung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Irgendwann mal hat er ein Studium der Mathematik und der Germanistik nicht beendet. Und hier, an dieser Stelle, wird dann meistens erzählt, dass er Ernst Jandl gelesen und beschlossen haben soll, Schriftsteller zu werden. Mit Romanen wie »Die Stunde zwischen Frau und Gitarre« oder »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« ist das gelungen. Clemens Setz hat sich große Literaturpreise damit verdient. Auch wegen der komplexen Struktur und der allegorischen Raffinesse seiner Kunst. Setz schreibt aber nicht nur Romane, sondern auch Gedichte, Essays, Theaterstücke und Kurzgeschichten. Sein jüngster Band mit Erzählungen heißt »Der Trost runder Dinge«. Unser Rezensent ist Martin Krumpholz.
In der Karwoche schweigen in katholischen Gegenden die Glocken. Stattdessen kommen sogenannte Osterratschen zum Einsatz, die ein schnarrendes, knöchernes, etwas unheimliches Geräusch machen. Sie gemahnen an den Tod Jesu und an die Sterblichkeit schlechthin. Bildlich gesprochen erzeugen auch die Geschichten von Clemens Setz im Kopf des Lesers ein solches unheimliches Geräusch, auch wenn sie keinen metaphysischen Hintergrund haben. Die Osterratschen stammen aus dem Text »Die Katze wohnt im Lalandschen Himmel«, der insofern aus dem Rahmen fällt, als es sich um einen dokumentarischen Text handelt. Er erzählt die Lebensgeschichte eines Psychiatriepatienten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand eines Albums mit Fotografien. Der Protagonist heißt Bernhard Conradi, ein Maler. In dieser offensichtlich nicht oder zumindest nicht komplett erfundenen Geschichte finden sich Motive, die auch in den rein fiktionalen Texten von Setz dominieren. Rätselhafte Verwandlungen, surreal anmutende Entwicklungen, die den realistischen Rahmen sprengen wie bei Kafka, dessen Erzählung »Schakale und Araber« in der Psychiatriegeschichte zitiert wird. Einen sicheren Boden findet man hier nicht. Am besten beschrieben ist das Verfahren in eben dem Text über Conradi, als ein Bild mit dem Titel »Das Luftschiff-Speisezimmer« erwähnt wird. Auf einem reich gedeckten Tisch sind alle Speisen rot.
Nur die in einer Art Schale liegende Banane besitzt einen gelben Strich in der Mitte. Einer der nicht seltenen Momente in Conradis bildnerischem Werk, in dem durch die dicke Eisschicht der Verstörung so etwas wie federleichter Humor blitzt.
Ein federleichter Humor unter einer Eisschicht der Verstörung, das ist die Formel, die nicht nur für Conradis bildnerisches Oeuvre, sondern auch für Clemens Setz' Poetik in seinen Erzählungen gilt, so unterschiedlich die Sujets auch sein mögen. Hinzu kommt der den Titel gebende Trost runder Dinge, der mehrmals erwähnt wird.
Der Anblick von Auberginen oder Tomaten, überhaupt runde Sachen und überhaupt Obst, die meisten Sorten.
Man zögert, ob man diesen angeblichen Trost ernst nehmen soll, ob nicht die ironische Konnotation der runden Dinge überwiegt. Denn die beschriebene Welt ist überwiegend kalt. Man denke an die Eisschicht. Auch in den Texten, die sich primär durch ihre Komik auszeichnen, und die sind gar nicht so selten, lauert hinter dieser Komik die Kälte. So etwa in dem Text mit dem Titel »Spam«, der 8 Seiten umfasst und komplett in einem bizarren Pseudodeutsch gehalten ist. Der Plot, eine Frau, die sich Sarah Martingale nennt, erinnert den Adressaten ihrer Mail an eine angebliche, längst vergangene Liebesnacht und verlangt schließlich eine Alimentenzahlung bzw. die Nummer einer Kreditkarte.
Wenn Sie für einen Augenblick meine Aufmerksamkeit, hallo, dann ist Ihnen vielleicht getan, damit innerhalb des Fegefeuers Aufschub von einigen Jahrhunderten skip ahead, dies nur zu Scherz.
Die virtuose Übung, einen solchen Text zu erfinden, verblüfft zunächst. Unter der amüsanten Oberfläche lauert jedoch das Vakuum oder die Aporie eines verfehlten Lebens und sicher nicht nur die flotte Story einer gewieften Trickbetrügerin. Die existenzielle Not, die hinter den erzählten Lebensgeschichten steht, erschließt sich manchmal auf den ersten Blick, manchmal auch erst nach intensiver Lektüre. 2 Beispiele. Die Erzählung mit dem Titel »Zauberer« besitzt eine klassische Pointe, was längst nicht für jeden Text in diesem Band gilt. Um herkömmliche Short-Stories handelt es sich nämlich nicht. Erzählt wird im »Zauberer« von einer Frau, Mutter eines im Koma liegenden 16-jährigen Jungen. Die Frau nimmt die Dienste eines Gigolos in Anspruch, und lange Zeit meint man, es gehe ihr um einen besonderen erotischen Thrill, denn die Begegnung soll im Zimmer des kranken Jungen über die Bühne gehen.
Er bekommt nichts mit, sagte Anna-Maria mit gedämpfter, aber noch deutlich wahrnehmbarer Stimme. Jürgen blieb stehen, schüttelte den Kopf. Nein, das mache ich nicht, sagte er. Es gibt schon, ich meine, klar, es gibt einige Typen, die das machen würden. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Nummer von einem geben.
Am Ende steckt etwas anderes dahinter, als man vermutet. Die Geschichte ist mit äußerster Raffinesse komponiert. Man denkt auch hier an die Eisschicht und den darunterliegenden, scheinbar deplatziert wirkenden, federleichten Humor. Ein 2. Beispiel. Die Erzählung mit dem Titel »Christkind« besitzt eigentlich keine Pointe, jedenfalls nicht im klassischen Sinn. Sie ist doch bei weitem nicht so verstörend wie »Zauberer« und doch berührt sie den Leser. Ein Arzt, alleinerziehender Vater 2 Töchter, soll an Heiligabend einem Nachbarn einen kleinen Gefallen tun. Er soll auf ein Signal hin eine in seinem Garten installierte Lichtquelle aktivieren, weil das kranke Kind des Nachbarn dieses Instrument für das Christkind hält. Die Geschichte erzählt dann aber weniger über den Nachbarn und dessen sonderbaren Einfälle als über den Arzt und die innere Dynamik seiner durch einen Todesfall parzellierten Familie. Beziehungsweise eben auch über die Wechselwirkungen, die das Nachbarschaftsverhältnis auslöst. Erste Opfer sind die Hasen der Mädchen in ihrem Stall.
Ein leichtes Glühen, ein kurzes Brummen, dann erstrahlt der Scheinwerfer. In dem Operationssaal hellen Lichtschein hielten die Hasen entsetzt inne. Ein überwältigtes, strafgeröntgtes Volk. Man sah ihre schwarzen Augen, ihre Nasen im Profil. Die unerwartete Illumination musste etwas Uraltes in ihnen berührt haben, denn sie bewegten sich überhaupt nicht mehr, als wären alle irdischen Wege nun zu Ende.
Wie Clemens Setz an solchen buchstäblichen Reflexen komplizierte seelische Verhältnisse beleuchtet, ist schon meisterhaft. Die zunächst widerspenstige, fast störrische ältere Tochter übernimmt plötzlich die Initiative und zieht ihre kleine Schwester mit.
Dr. Kortleutner schaute auf sein Handy. Keine neuen Nachrichten. Er dachte daran, dass dieses tief Erwachsene in Julianes Wesen bestimmt bald auch für andere Menschen sichtbar werden würde, in zunehmender Dichte und Intensität. Dagegen gab es leider kein Mittel. Ja, es würde sich verstärken, würde Männer anziehen, ihnen Zukunft und Sicherheit vermitteln. Es war entsetzlich.
So viel Raffinement, so viel Mikropsychologie und so viel Ambivalenz auf so knappem Raum. Das macht dem Grazer Erzähler Clemens Setz so leicht niemand nach.
Großes Lob für Clemens J. Setz, der Trost runder Dinge. Erzählungen erschienen im Surkamp Verlag Berlin, 318 Seiten, 24 Euro. Und Sie hörten Martin Krumpholz. Mehr Literatur gibt es heute Abend um 20.30 Uhr in unserer Lesezeit. Der Astrophysiker und Autor Ulrich Wölk entführt Sie dann in die Stadt Köln und in das aufregende Jahr 1969. Es war ja das Jahr der Mondlandung und die löst in seinem Roman eine ganze Kette unerwarteter familiärer Ereignisse aus. Mein Kollege Hubert Winkels hat Ulrich Wölk gefragt, ob und wie sich diese beiden Berufe denn überhaupt vereinbaren lassen, der Beruf des Astrophysikers und der des Schriftstellers.
Ja, ich weiß noch, dass es in den Anfängen für mich etwas sehr Mythisches hatte, das Schreiben. Die Vorstellung, selbst kreativ etwas zu erschaffen, es war tatsächlich für mich eine ganz andere Tätigkeit als das naturwissenschaftliche Arbeiten. Und dieser Wunsch aber, darüber gewissermaßen die Naturwissenschaft in diese große Welt der Literatur hineinzuholen, das war von mir bei Anfang an da. Das war, ist tatsächlich auch ein Antrieb meines Schreibens von Anfang an gewesen.
Da wir es ja im neuen Buch Der Sommer meiner Mutter auch mit Astronomie oder sagen wir konkret mit dem ersten Spaziergang eines Menschen auf dem Mond zu tun haben, die Frage ist, das Rätsel, das faszinierende, unheimliche, wunderbare, das eigentlich nur in der Astronomie so zu finden ist, selber vielleicht auch schon ein poetisches, nur im Gewand der Natur?
Also der Mond ja auf jeden Fall. Der Mond hat eine lange literarische und poetische Geschichte, die übrigens sehr weit zurückreicht. Die erste Mondreise wurde, also die verbürgt ist, 200 Jahre nach Christus ungefähr von Lukian beschrieben. Da steigt also der Held mit Adlerflügeln, glaube ich, oder Geierflügeln zum Mond auf und trifft da die beleidigte Frau Luna, die sich ärgert, dass man ihr Licht nicht für echt hält. Ich glaube, man kann daran sehr schön sehen, was mir wichtig ist, sind nicht die Hard Facts der Naturwissenschaft, sondern eben immer ihr erzählerischer Gehalt. Und die Mondlandung ist natürlich schon etwas, was eine Menschheitsgeschichte auch beinhaltet. Und deswegen hat es mich sehr interessiert, eine Geschichte quasi zur Zeit der Mondlandung zu erzählen.
Ulrich Wölk spricht über seinen Roman Der Sommer meiner Mutter. Heute Abend hören Sie den ersten Teil seiner Lesung in unserer Sendung Lesezeit um 20.30 Uhr. Am Mikrofon begrüßt Sie dann mein Kollege Hubert Winkels. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit einer ganz besonderen Sendung. Forschung aktuell wurde nämlich heute vor 30 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt. Aus diesem Anlass blickt die Redaktion zurück mit den Stimmen langjähriger Autoren der Sendung. Es werden auch Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunk zu Wort kommen. Dazu begrüßt sie dann gleich Uli Blumenthal und hier an dieser Stelle verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.